Ja, dann schlagen wir die Bibel auf. Epheser 5 ist ja der fortlaufende Text. Wir werden weiter ab Vers 15 den Abschnitt betrachten bis Vers 21. Und dann ist ja ein sehr bekannter Text weiter ab Vers 22 von ein Abschnitt, den wir doch oft auch bei Hochzeiten lesen. Es ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau und dieser bekannte Abschnitt von dem großen Geheimnis in dem Bild zwischen Jesus Christus und uns, seine Gemeinde. Aber heute haben wir den Text bis dahin, wir werden ihn einmal gemeinsam lesen. Das ist jetzt in der Übersetzung, in der Elberfelder Übersetzung. Ich lese das mal auch noch laut vor. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kaufet die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Eine besondere Herausforderung wird für uns sein in diesem Abschnitt. So gibt es ein paar Kleinigkeiten, ich nenne die bewusst Kleinigkeiten, die auch in den unterschiedlichen Übersetzungen schon so etwas ausmachen, dass wir sagen, hier können wir nicht ganz genau wissen, wie das ist. Hier können wir nicht ganz genau wissen, wie es gemeint ist. Wir können aber in beiden Fällen sagen, in Vers 15, aber auch hier weiter in Vers 19, dass es beides in den anderen Bibelstellen so belegt, dass wir beides sagen können. Man kann das so verstehen oder so. Zum Beispiel in einigen Übersetzungen ist, singt mit euren Herzen und oder in euren Herzen. So ist eine Kleinigkeit, aber wenn man jetzt sagt, ich will es ganz genau wissen, die Übersetzung gibt es einfach nicht ganz her, dass wir es ganz genau wissen können. So ist es dann auch mit dem Sehet nun genau zu, ob man jetzt den Schwerpunkt auf den genau hinsehen stellt oder den Schwerpunkt auf den genauen Wandel legt. In dieser Übersetzung ist das mehr so das Hinsehen, aber das ist nicht überall so. Und ob wir das jetzt dahin verlagern oder dahin verlagern, das sind so, ich sag mal, kleine Nuancen, die das jetzt aber nicht entscheidend beeinflussen werden. Wenn wir das aber merken, in unserer Übersetzung ist ein anderer Schwerpunkt gesetzt, dann ist es gut, dass wir solche Gedanken nicht irgendwo in uns verbergen und die nicht aussprechen. Die dürfen wir gerne auch hier in den Raum stellen. Und Geschwister, wir wollen nicht für Schwierigkeiten Angst haben, denn wir gehen von vornherein davon aus, dass wir nicht alles wissen und nicht alles erklären können. Aber das Wort Gottes gibt ja uns in dem ganzen Umfang genug Licht, um sich selber zu erklären. Und so wollen wir auch nach der Wahrheit suchen. Ich freue mich über die jungen Männer hier vorne. Die kommen immer ganz nach vorne und das ist die Verstärkung hier. Da glaube ich, werdet ihr auch noch Beiträge haben, aber auch Fragen stellen. Wir haben ja im Epheserbrief so einen dreifachen Ruf zum Wandel. Das ist einmal, wir werden gerufen, in der Liebe zu wandeln. Das ist auch Kapitel 5, der Vers 2. Dann der Wandel als Kinder des Lichts. Und hier, wir sollen weise wandeln. Wenn wir die Schwerpunkte von dem Wandel in der Liebe jetzt mal uns noch in Erinnerung rufen, was bedeutete das? Was war so der Hauptgedanke bei diesem Ruf? Wir sollen in der Liebe wandeln. Was war damit gemeint? Es war das Beispiel von Jesus gegeben. Ja, so wie er es getan hat, sein Leben gegeben hat. Und so, glaube ich, können wir auch sagen, auch der Schwerpunkt bei diesem Ruf im Wandel war, unser Beweggrund, der soll doch aus Liebe sein. Die Liebe soll das eigentliche Bewegende sein in unserem christlichen Wandel. Der Schwerpunkt bei dem Ruf zum Licht, was war das? Wenn wir uns das kurz erinnern. Ja, wir haben, vielleicht erinnern wir uns, die verschiedenen Sünden wurden aufgezählt, dass wir so Unzucht, Unreinheit, das lästernde Worte, das soll nicht mal, so wie er sagte, genannt werden bei euch. Und so glaube ich, dieser Ruf zum Licht war für uns schon alle sehr deutlich, das war ein Ruf zu einem reinen Leben. Licht bedeutet Reinheit und wir können uns nochmal wahrscheinlich auf die Predigten von Sonntag morgens jetzt kurz erinnern und Nachmittag, wer auf der Gemeindestunde war. Das ging auch darum, 1. Johannes, die Predigt von morgens von Andreas Wiebe. Das ist die Botschaft, die wir von ihm empfangen haben. Gott ist Licht. Und wer im Licht wandelt, der geht raus aus der Finsternis. Also das, der Ruf zum Licht, wenn das Licht erstmal, und das hatten ja wir letzte Bibelstunde, glaube ich, auch nach guten Erinnerung, uns wurden das physische Licht erklärt, was das mit sich hat. Aber auch die geistliche Bedeutung in der Bibel ist immer ein Ruf zu einem reinen Leben. Zu einem Leben in der Reinheit. Licht bedeutet Reinheit. Wir haben den Schwerpunkt von heute. Wir sollen weise wandeln. Und wenn wir uns noch an den Text erinnern, an dem Haupttext, dann können wir das so nehmen, dass dieser Ruf zu einem Wandel in Weisheit, so beginnt ja das, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und dann kommen Aufzählungen. Und wir wollen diese Aufzählungen einfach nehmen auch und sagen, vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, was es bedeutet, in Weisheit zu wandern. Dass wir damit vielleicht auch sagen, Weise, sagt die Bibel, ist immer Weisheit Gottes. Es ist nicht die Schlauheit eines Menschenverstandes oder einer vielleicht sehr intelligenten Menschen, sondern der Anfang der Weisheit ist immer die Furcht Gottes. Und so wird sich davon alles entscheiden, ob wir im Sinne der Bibel weise Menschen sind oder nicht, entscheidet sich immer danach, wie nah ist mein Denken, meine Lebenssicht, meine Überzeugung, wie nah ist das am Wort Gottes? Wir wollen so nah wie möglich. Wir sind nur Menschen, aber die Bibel ruft uns hierzu und sagt, beachtet das genau. Schaut das genau an. Seht genau zu, wie ihr wandelt, als Weise und nicht als Unweise. Wenn ich jetzt einfach fragen würde, was löst so ein Gedanke bei uns aus? Macht es uns Angst? Hätten wir lieber eine genaue Vorgabe für irgendwas? Ist es nicht zu allgemein, einfach sagen, hey, sei ein Weiser? Oder was löst das bei uns aus? Was bewegt das bei uns? Was hat es uns im Leben schon mal gegeben, gebracht, dass die Bibel uns Menschen ruft zur Weisheit? Wir können diesen Gedanken mitnehmen und im Laufe des Abends darüber nachsinnen und auch mit dem Austausch dann unser geistliches Leben miteinander teilen. Jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Bibel mit dem Gedanken, was sagt die Bibel zum Wandel des Christen? Nicht nur jetzt im Epheserbrief, sondern grundsätzlich, wenn sie den Wandel des Christen anspricht, hier sehen wir eine Aufzählung, die ist lange nicht vollständig, aber mit wie viel Vergleichen die Aposteln uns gläubige Menschen ermutigen, in dem Wandel, in dem christlichen Wandel, eine Orientierung zu haben, einen Halt zu haben, im Leben sich ja eine Richtung zu haben und nicht in der Ungewissheit und Finsternis irgendwie umzuirren. So beginnen wir von den letzten Briefen der Bibel mit 1. Johannes, wandeln wie Jesus. So ein direkter Ruf, nicht weniger, nicht mehr. Wie er gewandelt hat, so wandelt auch ihr in dieser Welt. Oh, das ist so göttlich, dass Jesus wirklich in seinem Dasein teilgenommen hat am Leben, uns Menschenleben. Und es wird uns eine Hilfe sein, auf ihn auszurichten, nicht nur in Frage des Heils, nicht nur um im Himmel zu kommen, auch hier als Mensch zu leben. Jesus hat das vorgelebt. Er konnte sagen, kommt und schaut, und das tun die Aposteln das auch und rufen uns zu dieser Nachahmung, so wie wir das auch im Epheserbrief hatten. Dann im Licht, das ist der Bibeltext von der Predigt am Sonntag. Und das war die Predigt dann auf Gemeindestunde. So wie ihr Jesus angenommen habt, so wandelt doch in ihm. Oh, das ist so ein herrliches Wort. Wie nimmt man ihm an? Dann ist man doch ganz auf die Gnade angewiesen. Wenn man ihm annimmt, dann sagt man doch, ich bin ein verlorener Mensch, ich kann nichts aufweisen, ich brauche dich. Der sagt, in deinem späteren Leben, vergiss das nicht. So macht das auch weiter. Wir hatten ja 4 Beispiele vom Christenleben, von einem gesegneten Christenleben, dass das alles vervollständigt. Das ist unser Text heute, als Weise zu wandeln, im Licht zu wandeln, das war schon, in der Liebe zu wandeln, das war schon. Würdig der Berufung zu wandeln, hatten wir alles im Epheserbrief. Der Wandel im Geist ist ein sich wiederholter Ruf der Bibel, dass wir im Geist wandeln, im Glauben wandeln. Noch einmal das aus dem Römerbrief nach dem Geist, in dem neuen Leben zu wandeln. Dieses neue Leben, und das wird ja da auch so, beginnt Apostel Paulus diesen sechsten Kapitel und sagt, es gibt Menschen, die beschuldigen die Christen, dass sie die Gnade Gottes so groß rühmen, dass man schon fast den Eindruck hat, je mehr ein Mensch sündigt, je mehr wird die Gnade Gottes größer. Und Apostel Paulus sagt, das stimmt. Die Gnade Gottes wird immer größer und die wird immer größer sein als jede Sünde. Aber sollen wir deswegen sündigen? Und das beantwortet er mit einem deutlichen Nein. Und dann kommt er und erklärt mit sehr nachvollziehbaren Gedanken, erklärt er, warum das nicht zusammenpasst, ein gläubiger Mensch zu sein und in der Sünde zu leben. Das sagt er, ist ein Widerspruch. Ihr habt ein neues Leben empfangen und in diesem neuen Leben sollen wir auch wandeln. Auf Gottes Wegen wandeln. Somit, wir werden heute uns an den Text halten, den wir vor uns haben, aber das ist so, glaube ich, für uns eine Möglichkeit, wenn wir sagen, ja, das ist mir zu ungewiss, das ist mir, da kann ich nicht viel mit anfangen, wenn einfach ein Ruf kommt, wandle mal weise. Aber wenn wir das so verstehen, dass das ein weiser Wandel ist, dann erklärt die Bibel sich selber. Und dann können wir wissen, was es bedeutet, weise zu wandern. In dem Abschnitt heute kommen einige andere Schwerpunkte vor, aber wir wollen uns die mal so auch vor Augen halten. Weise zu wandern. Und das ist jetzt die Überschrift über die Gedanken, mit die wir uns jetzt tiefer beschäftigen werden. Genau im Sehen und genau im Wandel. Dann die Zeit beachten, dass man die Zeit ausnutzt. Den Willen Gottes zu erkennen, das ist der heutige Text. Den Verstand nicht mit Alkohol vernebeln. Und voll des Geistes zu werden. Und dann den Segen der Unterordnung auch verinnerlichen. Dass Unterordnung jetzt für den vielleicht heutigen Menschen, für uns, wir sind ja heutige Menschen aus der heutigen Zeit, dass ein unverständiges Wort ist, aber in dem Grundgedanken der Bibel ist es ganz wichtig, dass wir uns hier nicht verlieren und hier nicht anfangen, das Versuchen anders zu verstehen. Und das ist jedes Mal, wir werden sehen, jedes Mal bei dem Ansatz, wenn das Wort Gottes über dieses Thema spricht, dann erklärt das nicht unsere Zeit, auch nicht die Zeit damals, sondern es geht davon aus, dass in Gottes Weltordnung es eine Unterordnung gibt. Und Paulus argumentiert auf einer Stelle sogar damit, dass er sagt, auch Christus hat sich dem Vater unterordnet. Und somit ist das etwas, was in der Welt Gottes zu Hause ist, Segen bringt, nicht fremd ist. Und was das bedeutet, das werden wir dann auch noch in dem weiteren Text, in dem Verhältnis zwischen Mann und Frau, ich glaube, ein ganz wichtiger Gedanke. Was bedeutet Unterordnung? Ich erinnere mich noch so an diese Fragen. Es waren ein paar junge Frauen und das war keine Frage, um einen Streit anzufangen. Die hatten ein echtes Verlangen, einen echten Wunsch zu wissen, was ist Unterordnung? Können wir das erklären? Und diesen göttlichen Gedanken, der wird uns Segen bringen. Das ist die Übersicht über die Texte, die einzelnen Verse, die wir jetzt durchnehmen werden. Ja, was bedeutet für uns weise wandeln? Schon sagte, man kann das von der Übersetzung her den Schwerpunkt wie sowohl auf das Erste legen, auf das genau hinsehen, aber auch auf den genauen Wandel. Das wird von dem Text her möglich sein. Wir Ich würde das so mit dem gerade Gedanken unterstreichen für mich. Man soll es nicht gedankenlos machen. Das christliche Leben ist nicht gedankenloses Leben. Wir nehmen einfach mal alle Schriften von dem Apostel Paulus. Das hat der Heilige Geist ihm doch eingegeben. Aber da sind immer wieder sich weiterentwickelnde Gedanken. Die sind nicht unabhängig voneinander. Die sind miteinander verankert. Er hat tief gedacht dabei. Und deswegen sollen wir auch das gar nicht vergleichen, wie tief man denkt, aber man soll nachdenken. Dieses genaue Hinsehen, das ist nicht, oder für mich ist das mehr etwas bewusst machen. Dass unsere kleine Übung am Anfang zum Gebet ist schon wichtig, glaube ich, weil aus unserer Erfahrung, aus unserem Geübtsein in vielen Dingen, kann man schon automatisch was machen und braucht nicht mehr so hinsehen. Jemand sagte mal aus seiner Erfahrung der Verfolgung und der in einem feindlichen Umfeld den Glauben zu leben und zu bezeugen, hält dich immer wach. Wenn das nicht da ist, dann kann man schon gedankenloser was machen. Somit ist die Gefahr, dass uns das betrifft, glaube ich, größer, als wenn das jetzt an einem Umfeld ist, wo man weiß, jeder Schritt kann hinterfragt werden, wird hinterfragt. Und wenn ich was sage oder was tue, dann muss ich auch wissen, warum ich das mache. Und eigentlich wissen wir das auch. Nur in dieser Gefahr stehen wir, da nicht so genau hinzuschauen. Und das, glaube ich, ist so ein Ruf an uns, dass man einfach mit großer Sorgfalt, mit Nachdenken, mit einer Wachsamkeit seinen Glauben lebt, praktiziert und von dieser Dinge, die so automatisch kommen, dass wir uns immer wieder selber daran üben, das zu unterbrechen. Somit nehmen wir mal die folgende Verse. Genau hinsehen und genau wandeln, nicht oberflächlich, sondern etwas genauer die Sache in in Betracht nehmen und dann auch in dem Nachdenken bestätigen. Der Vers 16 ruft dann, die Zeit auszukaufen. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und hier, glaube ich, wäre es gut, wenn wir hier einen größeren Erfahrungswert reinbringen würden in dieses Wort. Spurgeon hat mal gesagt, ich habe bei ihm ein Zitat gefunden, was er zu diesem vergeudete Zeit oder nicht genutzte Zeit sagt. Er hat Folgendes mal gesagt, träge Christen werden nicht so oft vom Teufel versucht, wie sie selber den Teufel versuchen, sie zu versuchen. Verstehen wir? Das wiederhole ich nochmal. Träge Christen werden vom Teufel nicht so oft versucht, wie sie selber den Teufel versuchen, sie zu versuchen. Das ist in seinen Augen vergeudete Zeit, träge zu sein. Etwas nicht bewusst zu machen, nicht bewusst zu leben, sondern in der Trägheit zu leben. Wenn ich das genau nehme und sage, das sind die Bibelworte, die mir am meisten ein schlechtes Gewissen wecken. Nicht ausgekaufte Zeit. Ja, was ist das jetzt? Was sind die Stunden, die vergeudet sind, die nichts wert sind? Wie viel sind das davon? Aber ich habe auch gemerkt, dass ein schlechtes Gewissen keine Hilfe ist zum geistlichen Leben. Auch nicht eine Hilfe zum Wachsen. Da brauchen wir schon etwas, das uns das hilft, genauer hinzuschauen und ein bisschen genauer zu beachten, was ist das jetzt? Und mit Geschwister, glaube ich, hier können wir durch einen guten Erfahrungswert mit diesem Wort uns auch gegenseitig eine Hilfe, eine Erbauung sein. Und jetzt würde ich mal fragen, welche Zeiten sind gut genutzte Zeiten? Wollen wir das mal von der Seite sehen? Was ist eine gut genutzte Zeit im Leben? Bitte? Jetzt und hier ist eine gute Zeit, ja. Da ist man bewusst und träumt nicht in der Zukunft und lebt nicht mit der Vergangenheit. Hier und jetzt bewusst zu leben, ist eine gute Zeit, ja. So im Bibellesen verbringen, ist das eine gute Zeit? Ja, es ist eindeutig. Glaube ich, es ist unbestritten. Noch? Gebet ist auch, glaube ich, so eindeutig, dass wir das alle bejahen. Noch? Wie? Sich auszuschlafen ist eine gut von Gott genutzte Zeit. Ja, jetzt will ich auch genauso, dass wir das so bestätigen, das ist so. Es ist wichtig, dass man sowas nicht vergeudet nennt. Noch? Gutes tun ist immer eine gut genutzte Zeit. Und das ist ja so vielfältig, das Gute tun. Schwester, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns, mir geht das so, nur ein schlechtes Gewissen zu haben und nicht wirklich nachzudenken, dann hat man wirklich so, ja, ich vergeude alles nur. Aber in Wirklichkeit hilft das mir nicht, mein Leben zu ordnen. Irgendwo was zu sagen, das ist vergeudet und das nicht. Ich will das auch jetzt sagen, zur Arbeit zu gehen, Geschwister, ist keine vergeudete Zeit. Es ist Gottes Ordnung, dass wir Menschen arbeiten. Es ist nicht vergeudet und nicht verflogen und nicht sinnlos gebrauchte Zeit. Das ist eine von Gott gegebene und von uns genutzte Zeit. Deswegen heiligt ja Gott auch den Alltag. Ich wusste das gar nicht, dass es vorher gar nicht so in der Christenheit erklärt wurde. Habe das jetzt gelesen, dass das mit den Bibelarbeiten von Martin Luther aufgewertet wurde und er gesagt hatte, es ist wichtig, dass wir nicht nur das, was die Priester und die Mönche im Kloster machen, etwas Göttliches ist, sondern auch der Bauer, der sein Feld bestellt, tut etwas Göttliches. Und das ist wichtig, dass wir das nicht abwerten. Wir wissen ja, wie falsch wir uns entwickeln können, wenn wir nur an das Beispiel denken, auch in diesem Bereich von dem reichen Bauer, der noch Scheunen machen würde und Gott sagt, du nah, klar. Wenn die Rechnung ohne Gott gemacht wird, aber ein geordnetes Arbeitsleben ist eine gut investierte Zeit, sollen da kein schlechtes Gewissen haben. So, ich kenne das so in dem Zeitabschnitt, wo eine Mutter einige Kinder hat, eine nach dem anderen, vielleicht nicht weit voneinander vom Alter her. Und dann ist ja das 24 Stunden und so über Jahre, immer wach. Und so von der Lebensqualität, ich glaube, Lydia, ich darf das nicht sagen, was du zwischendurch sagst. Sie sagt, das ist so wie ein Nebel bei mir. Ich weiß nichts vom Leben in der Zeit. Es ist weg. Da ist nicht viel sitzen geblieben. Aber das ist eine gut investierte Zeit. Keine vergeudete Zeit. Auch wenn das vom Erlebnis her nicht das ist, was wir uns vielleicht vorstellen und sagen, vom menschlichen Wahrnehmen und vom Erleben. Aber wenn wir das wirklich im Gotteslichte sehen, dann ist das, glaube ich, gut genutzte Zeit. Aber wir wollen auch die vergeudete Zeit jetzt noch kurz mal zusammentragen. Was ist das? Wie? In Sorgen untergehen. Ja. Kein Mensch, sagt Jesus, kann sich von Sorgen irgendwo ein bisschen was ändern. Ja, das nutzt wirklich nicht. Aber wie oft haben wir das? Deswegen dieser Ruf, Geschwister, ist ja nicht, dass wir in diesen Bereichen nie uns begeben. Wir begeben uns, glaube ich, schon in der Bereich der Vergeudung. Oh, ich habe das hier sogar. Tut mir leid. Victor, du musst gucken, was da noch alles ist. Dann. In Sorgen verbrachte Zeiten. Dann noch? Ja, ich glaube, jedes Mal, wenn wir das auch selber so empfinden, dass wir eine Zeit verbracht haben, wo wir wirklich ein leeres Gerede hatten. Das, was in den Texten davor war, dieses lose Geschwätz, macht uns unglücklich und wirklich eine vergeudete Zeit. Ist nicht hilfreich. So. sagt der Psalm 91 uns, jeden Lebensabschnitt, den wir leben, ohne die Rechnung mit Gott zu machen. Mach uns klug, dass wir wissen, dass wir sterben müssen. Man denkt ja nicht nur immer an Sterben, aber man macht seine Rechnung damit. Man rechnet damit. Das muss so verankert sein, dass sich das eigentlich immer bei jeder Rechnung, dass das immer irgendwo mit reinfließt. Das Leben ist endlich. Es ist an Zeit gebunden. Was sagt Jesus dazu? Ich will hier einen Text aus Johannes 9,4 lesen. Jesus heilt, er wird beschuldigt von einer Seite. Von der anderen Seite kommen seine Jünger zu ihm und wollen eine ganz andere Sache klären. Die wollen wissen, wer gesündigt hat. Und Jesus sagt darauf diesen interessanten Satz. Er sagt, lasset uns wirken, solange es Tag ist. Es kommt Nacht und dann kehren wir nicht mehr. So, die einige sagen, das muss man erstmal klären, ob das erlaubt ist oder nicht. Und die anderen, die wollten eine Erklärung, wer hier gesündigt hat. Und Jesus sagt, lasst uns das doch einfach machen, ohne viel nachzufragen. Lasst uns einfach Gutes tun, ohne viel nachzufragen und viel Erklärungen zu haben. Gutes tun ist immer richtig. Gutes tun ist immer göttlich. Ein paar Zeugnisse von Zeitzeugen. Wir haben ja von Jesus was gelesen. Hier brauche ich jetzt die Jungs. Wie liest man diesen Namen? Ich weiß es nicht. Das ist Englisch. David, die wagen sich nicht. William Carey. Das ist jetzt ein Bild aus von der Kinderevangelisationsbewegung. Die haben so das für die Kinderstunden mal vorbereitet. Davon ist das Bild genommen. Aber das zeigt hier genau diese Geschichte von diesem Mann. Er war ein Schuhmacher. Mehr Bildung hatte er nicht. Er war ein einfacher Schuhmacher von seinem Elternhaus her. Da hat er sich bekehrt, er wurde gläubig und hat dann in eine Gemeinde gedient. Und er hatte als ersten diesen Gedanken gehabt, dass man, da war die Zeit gerade, dass viele Reisen unternommen wurden, die Welt wurde umsegelt mit den Schiffen und von der Südsee erzählte man so viele. Und dein Herz hat sofort gesagt, die Menschen haben doch nicht Jesus, wir müssen dahin. Und in einer seiner Predigt hat er den Gedanken geäußert der ersten Missionsgesellschaft. Alles, was bis dann gelaufen war, war von staatlichen Kirchen. Eine freie, unabhängige, er war Mitglied in einer Baptistengemeinde, wurde dann da auch Pastor, hat dann keine Ruhe gehabt im Herzen, bis er selber nicht gefahren ist mit seiner Frau, mit seiner Familie, mit seinen Kindern. Ein Kind starb da dann auch, so wie das dann oft in der Zeit war von den Krankheiten. Aber er hat einfach einen Satz, wie er sagt, hat ihn sehr geprägt. Und er hat sich selber, ohne eine Universität zu besuchen, so weit gebildet, dass er einen Professortitel bekam. Einmalig in der Geschichte. Und er hat Sprachen, wissenschaftliche Arbeiten geschrieben über Sprachen, hat die Teile der Bibel in Dialekte übersetzt von den Völkern in Indien. Zeit ausgenutzt. Das soll uns vielleicht einfach anspornen, Geschwister, wir müssen nicht alle den gleichen Lebenslauf machen und wir sollen uns damit nicht immer vergleichen. Aber das sind Zeugnisse und was er selber sagt, das war sein Gedanke, der ihn prägte. Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Der Bibeltext, den er sozusagen immer vor sich hielt, war: Dem Glaubenden ist alles möglich. Es war nicht leicht. Seine Frau hat diese Belastung, so wie man schreibt, nicht mittragen können. Sie ist an einer schweren Psychose erkrankt und hat ihr Leben lang das mitgetragen, ist nie geheilt worden davon. Also das ist kein einfacher, rosiger Weg, aber es ist genutzte Zeit. Das war das Motto von John Wesley, dem Gründer der Methodistenbewegung, auch ein Mann des Glaubens, des Gebets. Und das war sein Gedanke zum Gutes tun. Das war so sein Lebensbild, nachdem er lebte. Tu Gutes, was immer du kannst, mit welchen Mitteln auch immer du kannst, wie auch immer du kannst, wo auch immer du kannst, wann auch immer du kannst, wem auch immer du kannst, solange du kannst. Und dann kommt das dabei raus. Das ist schon wichtig, dass wir diese Grundeinstellung, Grundgedanken in uns tragen. Erkennet, was der Wille des Herrn ist. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und das sind so Bibelworte, die machen mir sehr viel Mut immer, gerade in dem, dass wir nicht alles festgeschrieben haben, Geschwister. Dass Gott uns das einfach zutraut und heute bei der Trauerfeier, hatten ja hier heute die Trauerfeier von Schwester Maria Kasakowska, bei dem Nachruf war der Bruder Krasnowski, der hat ein Wort gelesen aus dem Jesaja, aus einem kurzen Moment aus dem Leben vom Propheten Jesaja, als er zu Hiskia kommt und ihm zwei Botschaften bringt. Und beides Worte des Herrn. Und die waren aber nicht gleich. Die waren gegensätzlich, diese Botschaften. Und sowas würde doch gar nicht gehen, wenn wir hier nicht gerufen werden, den Willen des Herrn zu erkennen. Er wird zu Hiskia gesandt, so spricht der Herr: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Und er geht noch nicht mal aus dem Haus raus und da kommt das Wort des Herrn wieder zu ihm und er sagt: Geh noch einmal zu ihm und sag, ich werde dich heilen. So ist Gott. Und deswegen gibt das im Christenleben, glaube ich, auch für uns oft eine große Spannung. Wir müssen uns entscheiden, welchen Beruf wir wählen. Wir müssen und wollen uns auch entscheiden, in wem wir uns verlieben, wem wir heiraten. Wie wir unser Leben gestalten wollen, sind oft offene Fragen, aber lass uns das auch als eine Anerkennung von Gott annehmen, dass er sagt: Ich traue meinen Kindern das zu, dass ich denen einen Ruf gebe im Herzen, erkennt meinen Willen. Und dass die was damit anfangen werden. Dass die damit was tun werden. Und dass die auch eine richtige Gottesentscheidung in ihrem Herzen treffen werden. Ja, wir sind so durch den Text nicht ganz gekommen. So mit dem erfüllt von dem Heiligen Geist, glaube ich doch, dass wir das noch nächste Mal, so Gott will und wir leben, mit reinnehmen, den Text dann einfach weiter betrachten werden. So wollen wir jetzt gemeinsam beten. Wir sollten, sagte das Wort Gottes, uns auf unseren Wandel, auf unser alles, was wir sind und tun, Acht geben. Offen sein für Gottes Wille. Und in dem Text haben wir auch gelesen, das werden wir noch genauer durchnehmen, dass wir erfüllt leben mit dem Heiligen Geist. Und nicht das Gegenteil. Das, was Alkohol bewirkt im Leben von einem Menschen, es nimmt seinen Verstand weg. Das Gegenteil ist der Heilige Geist, der füllt unseren Verstand mit Gottes Wille. Lass uns jetzt beten, Geschwister, wir werden dazu aufstehen und damit auch abschließen.